Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Welt von Karl May erlebt ja gerade mal wieder eine heftige Befragung. Nicht zum ersten Mal wird darüber gestritten, ob er koloniale Klischees aufgebaut hat, statt die Wirklichkeit der ersten Völker Amerikas zu erzählen. Letztens hat ja der Ravensburger Verlag mehrere Bücher zum Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen, weil man keine Klischees bedienen wolle. Und heute nun haben sich Karl-May-Forscher ein Herz gefasst und sich öffentlich positioniert mit einem offenen Brief im Netz, initiiert von der traditionsreichen Karl-May-Gesellschaft. Und deren Vorsitzender ist Florian Schleborg. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie schreiben dann in Ihrem offenen Brief, Karl-May sei ein Kind seiner Zeit und genauso müsse er auch gelesen werden. Und wenn überhaupt, dann habe er sich mit seinen Geschichten für die Benachteiligten eingesetzt, nämlich die Ureinwohner Amerikas und Rassismus und Kolonialismus angeprangert. Wo genau zeigt sich das?
Das zeigt sich durch das ganze Werk hindurch. Also wir haben in diesem offenen Brief ganz klar gesagt, wir verherrlichen Karl May nicht. Es gibt selbstverständlich gewisse Vorurteile, gewisse Perspektiven, die er aus seiner Zeit übernimmt, von seinen Quellen übernimmt. Aber es zeigt sich in seinem ganzen schriftstellerischen Schaffen eigentlich diese Entwicklung hin zu einer gerechteren, ausgeglicheneren Sichtweise, die von den Vorurteilen seiner Zeit, ich meine, er hat im wilhelminischen Deutschland gelebt und geschrieben, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, diese ganze chauvinistische, säbelrasselnde Stimmung mitbekommen. Das hat er überwunden und er hat sowohl in seinen populären Abenteuererzählungen als auch dann vor allem in seinem symbolistischen Spätwerk immer stärker den Menschen und ja den Wert außereuropäischer Kulturen auch in den Mittelpunkt gerückt. Also es greift einfach zu kurz zu glauben, man könne Karl May jetzt mit Pierre Brice und der Winnetou-Melodie identifizieren und er habe ein verklärtes Bild des Wilden Westens gezeichnet. Das hat er nicht getan, selbst für seine Zeit nicht und auch aus heutiger Sicht kann man ihm das, glaube ich, nicht vorwerfen.
Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
Ja, also Sie können im Prinzip jede Abenteuererzählung Karl Mays aufschlagen. Winnetou 1 hebt an mit einer gewaltigen Anklage der Ausbeutung und der Vernichtung der materiellen und kulturellen Existenz der amerikanischen Ureinwohner durch die kapitalistische weiße Gesellschaft. Der Jugendroman Die Sklavenkarawane ist eine gewaltige Anklage der Sklaverei und ihrer Verbrechen. Und wenn Sie ins Spätwerk gehen, da haben wir Texte wie Und Friede auf Erden, der bereits im Titel dieses Anliegen Mais transportiert, für Verbrüderung, überkonfessionelle Toleranz einzutreten. Also das ist ein Motiv, das sich immer stärker durch sein ganzes Schaffen zieht. Und ich glaube, jemand, der behauptet, Karl May beschönige oder ignoriere die Verbrechen des Kolonialismus, der kann eigentlich mit seinen Texten nie zu tun gehabt haben.
Nehmen wir mal zum Beispiel Winnetou, eine durchaus sehr positive Figur, ich glaube, von Millionen von Kindern und Jugendlichen auch geliebt, aber jemand, der am Ende, kurz vor seinem Tod, zum Christentum konvertiert bei Karl May. Warum eigentlich?
Naja, das ist nun das, was wir gerade erwähnt hatten, die selbstverständliche Befangenheit eines jeden Menschen im Wertekanon seiner Zeit. Karl May war ein Kind des 19. Jahrhunderts. Er hat bürgerliche Werte natürlich auch für sein Lesepublikum vertreten müssen. Er hat selbstverständlich als Deutscher und als Christ gedacht und auch geschrieben. Das heißt, gewisse zeitgenössische und zeitbedingte Vorstellungen muss man ihm selbstverständlich zugute halten. Aber gleichzeitig ist das Ganze nicht vereinnahmend gemeint. Es transportiert Sympathien und es hat Generationen von Leserinnen und Lesern mit Verständnis und Sympathie für die außereuropäischen Kulturen versorgt, möchte ich sagen.
War das ein Zugeständnis damals ans Publikum?
Das ist ein Zugeständnis ans Publikum und es ist ganz sicher auch, je nachdem in welche Phase seines Schreibens wir blicken, eine vielleicht noch von ihm selbst nicht hinterfragte Vorstellung, die er dann in späteren Jahrzehnten ganz bewusst auch demontiert und in eine viel allgemeinere und übereuropäische Perspektive überführt. Also Karl May ist ein dynamischer Schriftsteller, man kann ihn nicht auf ein Klischee reduzieren. Es ist ein hochkomplexes Individuum, das sich entwickelt hat. Und wir müssen, glaube ich, berücksichtigen, dass vieles von dem, was wir heute an Toleranz für selbstverständlich halten, ja auch von Wegbereitern wie zum Beispiel Karl May erst einmal entdeckt und geschaffen werden musste. Karl May ist nicht auf dem heutigen Stand unseres Gesinnungswettbewerbs, wie ich ihn beinahe nennen möchte, aber er ist ein Schritt auf diesem Weg und es hat, glaube ich, keinen Sinn, ihn mit den heutigen Maßstäben beurteilen zu wollen.
Aber dennoch wird er eben heute gelesen und rezipiert und die Mythen werden weitererzählt und sie wurden es auch lange relativ unkritisch und nach meinem Eindruck ist es erst in den letzten Jahren eigentlich stärker kritisch auch reflektiert worden. Es sind ja Generationen nach ihm damit groß geworden? Sind Sie damit zum Teil mit Klischees groß geworden, die heute vielleicht auch den Blick auf die soziale Wirklichkeit, auf die politische Wirklichkeit der Native Americans verstellen?
Man muss Karl May als Märchenerzähler lesen. Selbstverständlich, er hat sich mit den Materialien der Ethnographie seiner Zeit befasst. Er hat nicht das Wissen über andere Kulturen gehabt, über das wir heute verfügen. Und er hat ganz bestimmt märchenhafte Vorstellungen auch in seinem Lesepublikum hinterlassen. Aber die sind positiv grundiert. Und wir von der Karl-May-Gesellschaft beispielsweise treten ja nicht dafür ein, jetzt Karl-May zum Heiligen zu verklären. Wir treten nur dafür ein, dass man sich mit diesen historisch gewachsenen kulturellen Konstrukten konstruktiv und auch kritisch beschäftigt. Ja? Wir dürfen nicht übersehen, dass sich derzeit an der Figur Winnetous eine ganz grundsätzliche Fragestellung kristallisiert. Wie gehen wir denn mit unserer eigenen Kulturgeschichte um? Sehen wir kulturelle Konzepte als wesentlich dynamische Phänomene, die wir durch eine differenzierte Diskussion fruchtbar machen können? Oder stülpen wir ihnen an arbiträrer Stelle ein starres Wertesystem über und fliehen vor dem, was jetzt zu dieser zufälligen Stunde als unliebsam gilt, streichen es aus unserem Bewusstsein? Für mich ist Kultur ganz wesentlich Austausch und Dialog und ein offenes System, das niemandem gehört. Wir dürfen Konstrukte problematisieren, aber wir können sie nicht durch Verbote oder Selbstzensur aus der Welt schaffen.
Wie sollte das am besten passieren? Wie sollte eine kritische Reflexion passieren? Wie kann man es hinbekommen, dass man diese Karl-May-Mythen, Sie haben sie als Märchenmythen, Sie haben ihn als Märchenerzähler auch charakterisiert, in das Heute bringen und ohne dennoch die soziale Wirklichkeit und auch die Verwerfungen und auch das Leiden der Native Americans zu vernachlässigen? Das ist ja bis heute ein großes Problem. Wie bekommt man das hin? Wie kann man diese Brücke bauen?
Also ich glaube, das Leiden der Native Americans ist bei Karl May ein so zentrales Motiv, dass man es nicht eigens in die Texte per Kommentar hineinbringen muss. Was man heute einer neuen Lesegeneration zur Verfügung stellen muss, das ist Kontext. Ne? Das ist eine gewisse historische Einordnung, das betrifft die Sprache. Natürlich bedient sich Karl May bestimmter Begriffe, die wir heute pönalisiert haben, in ganz naiver Weise. Man muss ihnen bestimmte historische Bedeutungen, historische Begleitvorstellungen erläutern. Aber man darf, glaube ich, auch auf die Intelligenz der nächsten Generation bauen, dass sie mit historischen Quellen in unzensierter Form mit der entsprechenden Anleitung, zum Beispiel im schulischen oder universitären Rahmen, auch umgehen kann. Also wir brauchen, glaube ich, nicht die nächste Generation in einer Weise bevormunden, dass wir ihnen Dinge vorenthalten, die irgendwelche verstörenden Ideen in ihrem Kopf schaffen könnten. So viel kritische Intelligenz müssen wir doch bitte auch der nächsten Generation zutrauen.
Soweit ich weiß, arbeitet die Karl-May-Gesellschaft weiter an einer historisch-kritischen Ausgabe?
Richtig, ja.
Ich weiß gar nicht, wie weit Sie sind im Moment, aber fließt das alles mit ein, was wir gerade debattieren?
Projekt, das ist ein Mammutprojekt, das noch die nächste Generation beschäftigen wird. Die historisch-kritische Ausgabe ist ihrer Definition nach eine wissenschaftliche Erfassung des authentischen Textbestandes. Sie führt die Diskussion, die wir beide jetzt gerade führen, nicht, aber sie schafft natürlich dadurch, dass sie authentische Texte zur Verfügung stellt, die Grundlage für jede seriöse Beschäftigung mit der Vorstellungswelt Karl Mays. Es ist ja einerseits amüsant, andererseits ein bisschen traurig zu sehen, von welcher Unkenntnis der Person und des Werks Karl Mays die augenblickliche Diskussion zum Teil getragen wird. Und was mich gleichzeitig bestürzt, ist dieser ja beinahe sektenhafte, undemokratische Gestus, mit dem eine kaum legitimierte Minderheit im Namen der Antidiskriminierung diskriminiert und sich zur Bekämpfung von Stereotypen selber schlecht informierter Stereotypen bedient. Und ich halte es auch für sehr ernüchternd zu sehen, wie auch etablierte Kulturträger bereitwillig vor der bloßen Lautstärke gewisser Stimmen in die Knie gehen. Also da haben wir, glaube ich, gerade eine exemplarische Debatte zu führen, die sich an Karl May nur ganz zufällig kristallisiert.
Wer wäre denn legitimiert zu kritisieren? Vertretern von Native Americans zum Beispiel? Das tun die ja auch zum Teil.
Diese Stimmen
haben wir ja auch schon gehört. Und dann gibt es ja auch kritische Stimmen zum Werk von Karl
May. Es gibt kritische
May.
Stimmen und die sollen wir hören und ernst nehmen, selbstverständlich. Aber es gibt ja auch hier keine einheitliche, homogene Stimme, die sich anmaßen würde, für die Gesamtheit der Nachkommen der amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner zu sprechen. Es gibt bekanntlich solche, die den Begriff Indians oder auch im Deutschen Indianer für absolut adäquat halten. Und es gibt solche, die daran Anstoß nehmen. Das ist, was ich meine mit einem dynamischen Phänomen. Wir reden darüber. Und wenn sich irgendwann in der Zukunft herausstellen sollte, dass die Kultur der Mescalero-Apachen sich von Winnetou distanzieren möchte, dann ist das ein Faktum, über das wir reden können. Wir können aber nicht hinnehmen, dass eine kleine Gruppe von nicht legitimierten selbsternannten Anwälten der großen Mehrheit diktiert, was sie noch zu lesen oder zu sagen habe.
Das sagt Florian Schleburg, er ist Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft, über die neu entfachte Karl-May-Debatte. Er ist einer der Initiatoren eines offenen Briefs von Karl-May-Gesellschaft und Karl-May-Stiftung, in dem auch die Person und sein Werk noch einmal verteidigt werden. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, einen schönen Abend.